solche Weine sind natürlich dann Feier. Du bist bei Feierwein jetzt, also weil das sind ja Weine, die sind ja so speziell Feierwein. Ja.
Bei mir ist total neblig. Also wir haben das große Glück, dass wir so ein bisschen über Dresden wohnen dürfen und das ist morgens manchmal.
Mensch, wie du das so zurückhaltend charmant, dass ich über Dresden wohnen darf.
Hm. Also wir wohnen so ein bisschen auf dem Land. Das ist halt ein bisschen höher. Also
ja, hier in Hamburg
aus
ist
dem Tal raus und wenn man da mal nicht mal morgens aus dem Fenster guckt, dann sitzt man in den Wolken. Das hat einen solchen Charme. Und wenn sich dann das so alles lichtet, wenn sich das alles lichtet, ist großartig.
Lichtet, das schöne deutsche Wort.
Aber ich glaube, mit Höhe kannst du nicht angeben,
aufklaren.
Ne, in Hamburg, was ich ja mag.
Nee, ich kann überhaupt nicht mit Höhe angeben. Ich kann aber mit ähnlichem Wetter kann ich dienen. Es ist unglaublich kalt und neblig. Aber es werden Nordlichter erwartet. Also da bin ich für die nächste Nacht, da freue ich mich sehr.
Ich könnte dich sonst auch.
Lieber Silvio, guten Morgen.
Lieber Lars.
Ich muss heute muss ich sagen, heute ist. Da können wir mal so einen Blick hinter die Kulissen können wir hier. Also diese Folge wird wahrscheinlich ausgestrahlt oder an die Öffentlichkeit gebracht am 12. März und die wird aufgezeichnet am 3. März.
Wohl wahr.
Und der 3. März heute ist der Geburtstag meines Sohnes, der heute 8 Jahre alt.
Und da wollte ich dich drum bitten,
toll,
einfach nochmal ganz, also würdest du für mich singen? Ich habe ja schon mal für dich gesungen.
Auf gar keinen Fall.
Hast du mich gebeten, dir zum Geburtstag zu gratulieren, aber würdest du für mich, für ihn singen?
Also ich habe wahnsinnig viele Talente und kann ganz viele verrückte Sachen, aber ich kann wirklich nicht singen. Vielleicht ist das auch nur meine ganz hundemiserable Erfahrung in der ersten Klasse bereits bei Musiklehrern oder mit Musiklehrern im Allgemeinen. Vielleicht hat das damit was zu tun, aber ich selbst habe für mich beschlossen, dass ich, also singen ist nicht meine Baustelle. Und ich habe heute Morgen auch nur so mitgebrummt, als gesungen wurde.
Du warst der Bass.
Tristan war da, ich habe das so im Hintergrund, habe ich da. Ja.
Das muss auch ein Background.
Aber 8 ist das nicht toll, ja. Und übrigens, die sind völlig, da können wir gleich den Bogen zum Wein schließen. Der hatte sich tatsächlich Kinderwein gewünscht zum Geburtstag. Den hat er gekriegt. Mhm. Also, es ist vom Weingut, es ist schlicht und ergreifend der Traubensaft und der kommt aber immer in fetzigen Flaschen. Mhm. Und wenn es Festivitäten gibt, dann bekommen die Kinder in einem kleinen fetzigen Glas so ein Schlückchen.
Okay.
Und je nachdem, ob sie müde werden müssen, dann fülle ich mit echtem Wein auf. Nee, also natürlich ein Scherz.
Ist kein Scherz. Feiert ihr ein bisschen? Also macht ihr große Sause? Weil ich finde, so 8
ja,
ist
ja... Ja, dicke Sause.
Ist ja schon so ein Alter,
ja,
was durchaus prägnant ist. Und ich finde es witzigerweise, und dann lasse ich dich gleich antworten, für Kinder gibt es wichtige und nicht wichtige Altersgruppen. Also es gibt so Sachen wie irgendwie 13, die laufen durch, oder 15, es interessiert keinen. Oder eben 11, aber eben so 8 und 12 und 14, das ist irgendwie schon, ist ein Ding.
Also der ist seit Wochen aufgeregt und er hatte auch über Nacht, also ich bin da irgendwie um 4 wach geworden, der saß ja in seinem Zimmer und hörte ein Hörbuch. Und da ist er trotzdem, was ist denn los? Ja, nicht so aufgeregt, der kann jetzt nicht. Die haben mich dann nochmal ins Bett verfrachtet und er hat dann tatsächlich nochmal geschlafen, aber... Ja, der ist, ja, also in der Schule ist das ein Riesenthema. Heute Morgen auch da von seinen ganzen Kumpels kam irgendwie angeflitzt und hat einen mega Kuchen da mitgenommen und dann, ja, dann gibt es so ein Spiel, wie nennt man das heutzutage, nicht Panic Room, Quatsch, Escape Room. Ja. Also sie müssen dann so in der Gruppe so Aufgaben lösen und Rätsel und Haufen so ein Kram und der ist völlig aus dem Häuschen. Da sind auch die ganzen Freunde, die fahren da eigentlich alle hier in Hamburg heißt es ja Skiferien und die wollten eigentlich alle eher losfahren. Jetzt fahren die alle heute über Nacht und abends und um extra bei Tristans Party dabei cool sein zu können. Ist das nicht wow, toll? So, jetzt muss ich mal in mein Duplo beißen.
Duplo, hör auf. Es gibt ja manche Sachen, wir dürfen ja hier schon mit Namen arbeiten, manche Sachen, die...
Unbedingt.
Die, ja, vielleicht kriegen wir einen Sponsorvertrag dafür. Da komme ich nicht ran. Duplo war eins davon. Verstehe ich nicht. Verstehe ich einfach wirklich nicht, warum Menschen sowas essen. Oh, das klingt so deklassierend.
Herrlich.
Und Beefy ist so ein anderes Ding. Also wo ich sage, komm ich absolut nicht.
Ach so, nicht. Quatsch, pass mal auf. Das rettet alles Leben.
Beefy.
Ja, Beefy, Duplo. Alles.
Das stimmt auch irgendwann.
Wenn nämlich, wenn man auf Reisen auch ist in seltsamen Ländern, ist all das wird... Also, ich war einmal in der Mongolei. Da relativ kurzfristig und ich war schon mal da und wusste, dass mit dem Essen und der mongolischen Küche so eine Sache ist und dachte, ich brauche irgendwie brauche ein Backup. Und hat dann so in diese Tageboxen, also wenn wir so mit Equipment verreisen, dann sind das immer alles so Alu-Kisten. Und die habe ich dann quasi, die habe ich mit Beefy ausgekleidet. Hab da 12 Cent der Beefy gekauft. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, was, also wie mich dann nach 3, 4, 5 Tagen alle angeguckt haben, wenn ich mit so einem Beefy da stand. Ey, kann ich auch sowas haben? Und da wurde dann getauscht und wurde sonst was geboten und abgekauft. Weil so wie die kochen, das ist einfach für uns sehr, sehr
gewohnheitsbedürftig.
Unüblich, ich wollte jetzt nicht unappetitlich sagen, aber wenn die dann eben, das ist natürlich sehr fleischorientiert.
Ja. Was für ein Fleisch?
Und dann, nur alles, was da so rumrennt, ne? Also natürlich gibt's Pferd zum Beispiel oder eben ja alles, was da so, also Schaf, keine Ahnung, Ziege, alles, was da eben so in so einer Steppe irgendwie zurechtkommt. Und dann sind natürlich die klimatischen Bedingungen relativ hart und da wird Fett gebraucht. Ne? Und dann nehmen die halt so ein Stück Fleisch und dann alles, was wir so an Filet fetzig finden, das schneiden die weg und schieben es zur Seite. Und der ganze andere Kram, so mit Knorpel, Sehne und irgendwelche anderen Organstränge oder irgendwie sowas, das wird dann eben ordentlich gekocht, bis das schön hart ist und dann knabbern die da drauf rum. Und das ist wirklich, das bringt dich an deine Belastungsgrenze. Ja? Wenn du das dann so ein paar Tage, du kannst ja nicht nur so Reis mit, auch Ketchup. Also ich hasse Ketchup. Also Pasta mit Ketchup ist das der Tod. Aber wenn das die einzige Variante ist, also irgendeine Nudel oder irgendein Reis und das Einzige, was du da dazu tun kannst, weil nur das essen kannst, geht ja nicht, ist dann irgendwie Ketchup, weil den findest du vielleicht noch irgendwo oder Sojasauce. Dann bist du ja damit durch, irgendwann, ne? Und dann leuchtet am Firmament diese Beefy, ja? Und dann gehst du auf die Knie, ja? Und betest zur Beefy und sagst, bitte, beglücke mich, komm zu mir. Also ich würde solche Lebensmittel nicht verteufeln, ansonsten ist das dann tot. Das ist 50 Mal eingepackt, ich will gar nicht wissen, es besteht, glaube ich, nur aus Nitritbökelsalz, ja, und irgendein gequältes Viech, irgendwie, was dafür gestorben ist. Also ist alles Mist, gar keine Frage. Ja, aber und
selbst von dem gequälten Viech sind es ja die Dinge, die Moment. Sonst in der Mongolei ja auch verarbeitet werden. Sprich, also ja,
aber eben schön zermahlen.
Ein paar Hirnwindungen und so weiter. Also daher ist ja nicht feinstes Filet, was du da drin findest, sondern das sind ja andere Elemente.
Und kannst du das jetzt hören? Das ist jetzt der Duplo. Okay.
Das finde ich auch brutal, wenn man sich mal vor Augen hält, was, also wie Schokolade produziert wird. Ich glaube, wenn wir das jetzt aufmachen, wird es hier ein Polit-Podcast.
Jetzt komm nicht mit dieser Geschichte aus dem Osten, dass das irgendwie aus Kuhblut gemacht wurde.
Nein, das nicht. Also das jetzt.
Das ist auch so eine Legende, die irgendwie erzählt, ne? Dass da irgendwie.
Weiß nicht, ob das eine,
weil ich das jetzt gar nicht so schlimm finden würde.
Ist, aber ja, genau, in anderen Lebensmitteln isst du das ja auch. Aber unter welchen Bedingungen?
Ja, ja, gut, ich finde, es ist jetzt schon ein Unterschied, ob da steht irgendwie leckere Milchschokolade oder Blutwurst. Also finde ich, also auch vor allem auch heute in den modernen Zeiten, nicht wahr? Wenn dann der Vegetarier oder Veganer zur Schokolade greift, finde ich dann ich meine, ne, also ich sage jetzt mal die Gummibärchen und sonstige Derivate, hier eben mit Gelatine gemacht werden, die natürlich aus irgendeinem Knochen stammen. Ja, inzwischen gibt's da ja auch Algen und sonst wie was. Also gibt ja auch vegane Süßprodukte. Aber
was ja glücklicherweise deklariert wird, und das Thema hatten wir ja schon mal beim Wein, auch das Thema Zusatzstoffe hatten wir ja schon beim Wein, was da eben alles reingeballert wird. Und ich glaube, wir sollten es nicht nochmal aufarbeiten. Feiert ihr denn im Großen, also sauft ihr auch oder nur die Kinder?
Na ja, guck mal, so ein Kindergeburtstag ist ja, also ich finde, es gibt doch diese Redewendung, ne? Das ist hier kein Kindergeburtstag. Ich finde Kindergeburtstag in höchstem Maße herausfordernd. Und das zu meiner nervlichen Entspannung, so ein Schluck Wein bei der Kinderbetreuung durchaus hilft.
Finde ich auch witzig, dass gerade also, in den ersten 5 Jahren feiern die Eltern ja oftmals mehr als
total. Ich erinnere mich so an die ersten, also den ersten Geburtstag meines Sohnes übrigens, den habe ich, da war ich quasi heute vor 7 Jahren, da war ich in Afrika und habe dann aber irgendwie 80 Leute oder sowas zusammengekriegt, die dann sich zu dem Namen, also zu Tristan, die Buchstaben so in die Düne gelegt. Ach, cool. Und dann haben wir mit der Drohne ein Foto gemacht. Ja, das war sehr nett, also danke an all die Menschen, die das wahrscheinlich die überhaupt nicht wussten, was da passiert, ne? Das war bei so einer Wüstenfahrt-Rallye-Geschichte. Und dann habe ich die, weil auch die Zeit knapp war, einfach alle angeschnauzt. So, hier, leg dich mal da an, macht mal. Die haben mich dann alle so Fragen angeguckt, was machen wir jetzt hier? Ich sage, das brauche ich jetzt. Und habe die dann alle hindirigiert, was gar nicht so einfach war. Aber habe mich dann auch ordentlich bedankt. Ich habe, glaube ich, auch, wir haben auch Biere verteilt, aber ja, da war ich vor sieben Jahren war ich beim ersten nicht zugegen. Aber dann gebe ich dir recht, bei all den anderen Geburtstagen oder sonstigen Namenstagsfeiern oder sowas, da, wenn die Kinder klein sind, dann sind die Sandwiches in erster Linie für alle Eltern, die so kommen, die dann die Kinder bringen und holen. Und da wurde aber viel getrunken.
Planst du den Wein dafür? Also gehst du gezielt in einen Laden oder, keine Ahnung, bestellst du?
Den Eltern-Kind-Wein oder
was? Den Elternwein. Also wenn ihr eine Feier habt, wenn ihr eine größere Feier, ich wurde gestern damit konfrontiert, mit einem erwachsenen Geburtstag, also auch die feiern noch, meistens zumindest, dann ist es wahrscheinlich Verzweiflungstrinken, was dann bei vielen an den Tag kommt. Und letztlich ist ja mein Daily Business, also Feiern ausstatten und für Feierlichkeiten den Wein heraussuchen. Hast du da Parameter? Also wie gehst du damit um?
Also der erste Parameter ist natürlich meistens, lieber Silvio, dass ich zum Äußersten greife, zum Telefonhörer und dich bemühe. Das ist eine Variante, wenn jetzt die Festivität also wenn die planbar in der weiten, entfernten Zukunft, in der nahen Zukunft Dinge spontan passieren. Nee, dann mache ich, also ganz ehrlich, dann ist das so, gibt ja auch hier Weinhändler, es versucht natürlich immer so ein Everybody's Darling Wein irgendwie rauszukrempeln, dass sich keiner beschwert. Mhm. Den ich dann auch hervorragend in der Küchenvorbereitungsphase zum Kochen, also nicht zum Verkochen, sondern zum Kochbegleiten trinken kann. Und dass dann, wenn man so in der Küche steht und das Essen vorbereitet und dann die ersten Gäste kommen, man so nahtlos vom Küchentrinken, also vom kochbegleitenden Trinken in der Küche trinken
wechselt. Du nimmst dann selben Wein oder machst du da ein Event raus und machst eine Wein, also jetzt nicht beim gesetzten Essen, sondern wenn du gut, sagst, jetzt ich hau einen Gulasch in die Pfanne und Leute kommt und...
Also ich versuche schon, es kommt wirklich darauf an, welche Gäste mhm. man hat. Ja, gibt so Gäste, die das, wo jetzt mein Vortrag dazu vielleicht irgendwie ein bisschen überflüssig ist. Und dann gibt es Gäste, die dann sagen, Mensch, du hast doch immer so tolle Sachen und hier, erzähl mal, was ist denn das jetzt hier für einer? Und so, wenn ich das weiß, dann lasse ich mich auch nicht lumpen und dann hole ich fetzige Sachen
raus. Suchst du die Weine für die Gäste oder für dich aus? Also beides ist natürlich immer möglich. Aber was ist, was empfindest du
für wichtiger? Ich bin ja tatsächlich eher gastorientiert im Sinne, der muss dann auch schmecken. Mhm. Also in der Regel habe ich dann immer so ein, zwei Weine, die ich so ganz fetzig finde. Die können auch ein bisschen strange sein.
Mhm. Was ist strange?
Also übrigens, lieber Silvio, du hattest mir ein Grand Cru aus der Schweiz neulich angedient. Den ich total toll finde, aber der Rest der Familie oder auch der Freunde, die ja so auf die Weinflasche guckten, fanden, also die Weinflasche an sich war sehr schön, aber den Inhalt fanden alle diskussionswürdig oder eben wegstellwürdig. Ich fand den toll. Also wenn ich solche Sachen da habe, dann habe ich natürlich immer irgendeinen Wein, der dem Gast irgendwie gefallen könnte. Mhm. Oder wo du halt auch weißt, so der, keine Ahnung, wir haben so Freunde, die gerne kommen, viel essen und viel trinken, immer lange bleiben. Die hat man ja besonders gerne, die Gäste. Nein, also die tolle Gäste und die sind die totalen Italo-Freaks und der bringt auch immer so als, er bringt dann als Gastgeschenk auch mal fetzige italienische Weine mit. Und dann ist das, entweder hab ich auch was fetziges Italienisches auf Tasche oder versuch ihn hartnäckig vom deutschen Wein zu überzeugen, zumindest mal was den Weißwein betrifft.
Findest du es despektierlich, wenn man eine Flasche, die man geschenkt bekommt, sofort aufreißt? Also in dem noch im Flur? Oder findest du das angemessen? Ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen und finde es eigentlich
schön, dass erstens finde ich das vollkommen in Ordnung. Ja. Ich finde das vollkommen in Ordnung. Also erstens mal genau. Also oftmals hat man sich ja was dabei gedacht. Ich finde es eher manchmal blöder. Also mich grämt das zumindest mal, wenn ich einen geilen Wein mitbringe. Mhm. Zu einer miesen Party, dann bin ich wahnsinnig daran interessiert, dass wir diesen Wein aufmachen, weil dann kann ich wenigstens sicherstellen, dass ich einen guten Wein trinke und nicht diese miese Plörre, die da so rumsteht. Also Punkt 1. Punkt 2 ist ja dieses, wenn man sich jetzt wirklich was bei gedacht hat bei so einem Wein, dann will man das ja vielleicht auch zusammen machen mit Freund, Freundin. dass man vielleicht auch was dazu erzählen kann. Also ist vielleicht, sei es jetzt der Urlaubswein, ja, den man halt mitbringt. Hier, da waren wir in der Provence, guck mal hier, Spitzenrosé, super. Und dann haben wir da und dies und dann haben wir den besucht. Also dass man so dieses kommunikative Moment auch hat. Und ich finde es dann immer schade, wenn du so einen Wein mitgibst, dann wird er so weggestellt. Mhm. Ja. Grüß dich, ja, alles klar, hier, pupp, zack, kommt auf die Kommode im Flur. Und dann am Abend oder am nächsten Morgen sortierst du das alles weg und die wenigsten Menschen schreiben ja ihren Namen irgendwie auf die Flasche.
Was ich wichtig finde. Also Namen
und dann weißt du halt, genau. Ich finde, ich habe das früher mal gemacht, das ist aber hat so ein bisschen Überhand genommen, dann habe ich es waren zu viele Flaschen. Ich habe dann in meiner Küche alle mit denen ich getrunken habe, die mussten was auf die Flasche schreiben. Mhm. Also welcher Tag, was für ein Abend oder vielleicht auch noch irgendein Motto, Slogan, keine Ahnung. Und das war wirklich toll. Also so die, ja, also irgendwann standen da mehrere hunderttausend Flaschen in der Küche und ich wusste dann auch immer nicht so richtig, von welcher ich mich jetzt trennen kann, von welchem Andenken. Und der Auszug hat es dann geregelt und den umfänglichen Gang zum Glascontainer, der hat dann all die Erinnerungen sind dann irgendwie beseitigt worden, aber ich finde das wirklich wichtig, dass da ein Name draufsteht bei seinem, also jetzt bei einem besonderen Wein. Wenn du jetzt einfach nur, keine Ahnung, machst hier Bollo-Abend, bist du eingeladen, bringst einfach so drei Saufflaschen mit, da muss jetzt irgendwie, die stellst du halt hin und dann ist gut, weil es ein bisschen die Beteiligung am Abend ist. Aber wenn es was Besonderes ist, unbedingt finde ich einen Namen drauf oder am besten Glückwunsch, keine Ahnung, irgendwas, um das, damit das, ja, wenn der eben so weggestellt wird, dass man das noch identifizieren kann.
Also finde ich, wie gesagt, auch wichtig. Jetzt als Ausrichtender finde ich es auch, was du erwähnt hast, sehr wichtig, dass man unterscheidet zwischen einem, okay, wir haben to get together oder wir haben eine richtige Feierlichkeit, also keine Ahnung, Hochzeit oder einen runden Geburtstag oder sonstiges, dass man dort unterscheidet und auch dem einen Anlass, also wir haben get together, nicht so viel Wertigkeit beimisst. Ich finde es manchmal auch gar nicht so schön, wenn man den Wein zu sehr überstrapaziert, sondern da einfach eine ganz anständige Grundqualität auftischt. Weil oftmals kann der Wein das gar nicht halten, was der Gastgeber sich an Gedanken im Vorfeld über den Wein macht. Also eine saubere, eine gut produzierte Grundqualität ist da eigentlich das Allerwichtigste. Habt ihr für euren Hochzeitstag extra Weine ausgesucht oder war das da so, was du im Keller hattest?
Also der Hochzeit, also wir sind zu Hause nicht so diese, wie heißt das, also Jubiläums, ich bin da immer sehr entspannt, also ich bin auch nicht so der mit dem, wir müssen auch nicht mal so, also jetzt bei den Erwachsenen, bei den Kindern was anderes, aber also zur Hochzeit selber habe ich einen großen Wein ausgesucht, das war ein Fouré.
Die Großflasche.
Also für solche Sachen oder wenn du dann halt irgendwie, keine Ahnung, ich finde ja sowas immer ganz besonders toll. Also eine große Flasche, eine besondere Flasche, wo viel dazu zu erzählen ist und diesen Moment auch nochmal so würdigt. Mhm. Sowas finde ich immer toll. Also nicht nur, dass ich bin bei dir bei so einer Party, wenn man was mitbringt zur Besprechung, muss das eine stabile Qualität haben. Ich habe natürlich auch so ein paar Freunde, die mit denen ich mich explizit zum Wein trinken treffe und wo dann halt jeder irgendwie eine richtig fetzige Flasche auf Tasche hat. Mhm. Aber das ist dann ja eher so eine, ist ja kurz vorm Fetisch.
Was ja in dem Sinne auch ein gewisses Happening ist, wenn dann jeder was zu dem Wein erzählt. Man darf sich, glaube ich, bei einer Feier keinen Stress machen und vor, keine Ahnung, Onkel Robert Angst haben, dass der den Wein nicht mögen könnte oder sich da irgendwie...
Nee, da muss Onkel Robert durch.
Denke ich auch. Also denke ich auch. Und man sollte da mehr auf das Gros der Gäste so ein bisschen achten und sich einfach auf die Feier selber konzentrieren, statt Stress mit dem Wein zu machen. Also es gibt solide Grundqualitäten, wo man sagen kann, der dürfte jedem gefallen. Du hast ja oftmals auch das Problem mit einer mehrgängigen Speisefolge, also wo der Wein nicht zu allem harmonieren kann, aber es gibt gewisse Parameter bei Weinen, die immer als Grundlage fungieren und nicht mit dem einen oder anderen disharmonieren. Und da würde ich immer die sichere Kugel schieben, also in jeglicher Richtung, sowohl bei der Auswahl, bei den verschiedenen Qualitätselementen in dem Wein. Ich würde nicht zu anstrengend, ich würde nicht zu überfordernd werden, sondern ich würde einen Wein, der das Ganze harmonisch, also ausharmonisiert. Und es gibt ja Weine, die aufregen, und es gibt Weine, die das Ganze harmonisch gestalten, und ich wäre dann der Harmoniepartner dabei.
Apropos Harmoniepartner, ich habe hier, also bei mir im Büro gibt es einen Weinschrank. Und da sehe ich gerade einen 2,5er Chambertin. Den hat mir mal ein Freund geschenkt, aber mit der Maßgabe, dass wir den zusammen trinken. Mhm. Ich finde, der kommt jetzt auf die Zielgerade. 2,5. Das kann man jetzt langsam mal angehen, finde ich, die Besprechung.
Könntest du.
Lieber Karl, ich komme.
By the way, dazu hast du mich auch schon zweimal eingeladen. Also zu dem Wein.
Zu dem?
Ja, zu dem Wein. Also es wird ein Dreier. Hm.
Es wird ein Dreier. Das besprechen wir in einem der nächsten Folgen.
Also
ja, aber das sind
Feierweine.
Solche Weine sind natürlich dann du bist bei Feierwein.
Ich bin jetzt also gedanklich bei Feierwein.
Das sind ja Weine, die sind ja so Feierwein.
Also was ich zum Beispiel auch schön finde, wenn du einen Wein für eine Feier aussuchst, wenn du Anhaltspunkte suchst. Also wenn du jetzt sagst, zum Beispiel Tristan ist geboren, 8 Jahre zurück, in welchem Jahr ist er geboren, und für diese Feier einen Wein aus dem Jahr aussuchen. 8 Jahre ist jetzt nicht so alt, also kannst du sagen, ist ja auch bei einer Hochzeit, meisten haben sich ja, also in einem
einstelligen... Ein gewisser Silvio Nietzsche, der hat mir für die Jahrgänge meiner Kinder Weine besorgt.
Und die dann punktuell aufzumachen?
Die liegen. Aber es sind, also was ein bisschen blöd ist, es sind latent zu wenig, da müssen wir nochmal nachjustieren.
Ist wirklich auch ein Problem, also merke ich auch, wir haben für unsere Kinder ja auch verschiedene Weine eingekauft, teilweise produzieren lassen, und jetzt nach einigen, jetzt schon zweistelligen Jahren merken wir, weil wir ja gelegentlich ein Fläschchen trinken, es ist zu wenig, es ist definitiv zu wenig. Und je älter die werden, umso teurer wird der Kram. Also daher vorzeitig. Ja,
wir müssen dringend, das muss man hier auf die To-Do-Liste schreiben, da müssen wir noch mal nachordern. Zumal ich mit den Weinen an sich auch sehr, sehr zufrieden bin und die hier und da schon mal, also da habe ich es, also sieht sehr löchrig aus da im Depot.
Kenne ich sehr gut, kann ich nachvollziehen, und es ist halt auch spannend, wie so ein Wein sich dann über die Jahre dann letztlich auch entwickelt. Und wenn du eben bei einer Feier einen Wein aus dem Jahre, keine Ahnung, 2003, 2010, 2015 und die
Story dazu. Nehmen wir jetzt mal dein Geburtsjahrgang, ne? 1950.
Das ist eins der schlechtesten Jahre gewesen, also ist wirklich grauselig. Also da noch Weine herzubekommen, ist katastrophal, ist wirklich katastrophal. Aus meinem Jahr.
Hast du diese Jahre so auf Tasche? Also weißt du, wenn ich jetzt so sage, bitte mal auf 56, wie waren das da?
So im Großen und Ganzen eigentlich schon. Nicht unbedingt bei jedem.
Nicht für jedes Anbaugebiet.
Ja, genau, bei jedem Anbaugebiet. Aber so in der Breite, ja, wobei ich auch ganz klar sagen muss, dass ich mich in den letzten Jahren da ein bisschen mit schwer tue. Das war früher ja relativ klar und definiert geregelt. Also jetzt, keine Ahnung, 40er, 50er, 60er, 70er, 80er, 90er Jahre. Und ab 2000, es gibt ja seit 84 und 87 keine wirklich grottenschlechten Jahre mehr. Es gibt teilweise Ausfälle, wie, keine Ahnung, 2002 Toskana. Aber so richtige, totale, also geht nicht Jahrgänge, gibt es eigentlich fast gar nicht mehr. Und da geht es dann um Feinsdifferenzierung. Da tue ich mich dann teilweise so in der globalen Betrachtung recht schwer. Aber 1950 ist nicht so unbedingt so eins der Preise.
Was mit 77?
77 war zum Beispiel Import ganz großartig. Also Importwein war, es gab außergewöhnlich gute Portweine. Aber wenn du da jetzt in Bordeaux oder wenn du da irgendwie Burgund, tut man sich schwer. Also ich würde da rein auf Port gehen, was dann teilweise noch relativ preislich okay ist, aber wie jetzt auch in meinem Jahr 74, das war jetzt in Barolo, Kalifornien, und beim Port ganz okay. Und wenn man sich da auf verschiedene Gebiete konzentriert, ist es da, sind die da meistens teurer, als wenn du da irgendwas XY kaufst. Oder wenn du da eben dann auf die großen Gewächse gehst oder sonstiges. Wenn du da jetzt so ein Jahr wie 78, 79 hast, zum Beispiel, um in den 70ern zu bleiben, oder 73, teilweise 72, was in Deutschland 76 ganz groß war, dann findest du da schon eher was. Aber in diesen wirklich grottenschlechten Jahrgängen Da ist es dann manchmal schwer, noch was wirklich Trinkbares zu finden. Aber eben jetzt, wenn wir gerade den Geburtstag der Kinder feiern oder irgendeine Hochzeit, die wenigsten haben sich im über zweistelligen Bereich kennengelernt, sondern meistens irgendwie nach 5 Jahren, 6 Jahren, 2 Jahren, dann würde ich immer einen Wein aus diesem Jahrgang nehmen und würde das dann richtig feiern. Oder würde einen Wein eben aus dem Ort nehmen, wenn das möglich ist, wo man sich kennengelernt hat. Also ich würde dabei Anhaltspunkte suchen und versuchen, das in dem Augenblick zu leben und zu zelebrieren und den Moment des Kennenlernens oder das Jahr des Kennenlernens nochmal richtig aufleben lassen oder das Jahr der Geburt. Weil du gerade gesagt hast, von dem Geburtsjahr, ich finde den Gedanken auch charmant. Also jetzt um dein Jahr 77, oder?
So sieht's aus.
Ja, genau.
Also ich bin jünger als du. Ja, auch wenn man das nicht
sieht. Man sieht es nicht, aber trotzdem, gelegentlich hört man es oder merkt man es an den Aktivitäten, die du noch durchführst, die ich jetzt in meinem greisen Alter nicht mehr durchführen kann, finde ich den Gedanken recht charmant, dass wenn man jetzt, keine Ahnung, bis August zum Beispiel geboren ist, sich nicht den Wein aus dem Jahr kauft, sondern aus dem Jahr, wo man selber und wo der Wein eigentlich in dem Sinn entstanden ist. Denn ein Wein entsteht ja durch Sterben. Also dadurch, dass die Trauben sterben, entsteht ja ein neues sozusagen.
Das ist ein sehr morbider Ansatz.
Aber letztlich, also jetzt im Jahre 77 sollte man sich ja eigentlich einen Wein aus dem Jahre 76 kaufen, da, wo dieses neue Leben entsteht, so wie es bei dir ja dann in dem Sinne auch ist. Also das neue Leben ist ja, also du bist ja dann entstanden dadurch, dass...
Ja, ich verstehe. Ich weiß, auf welchen Prozess du hinaus möchtest.
Finde ich einen witzigen Gedanken. Und sowas gut, eben dann.
Nächstes Thema.
Feierweine. Lass uns das Thema mal ein bisschen weiterspielen. Also da, ich würde auf keinen Fall zu teure, zu exponierte Weine nehmen, sondern da eben eine solide Grundqualität. Was ich zum Beispiel auch wichtig finde, ist der Zeitpunkt, wann man anfängt und wann man plant, eventuell aufzuhören. Also wenn du jetzt...
Verstehe ich nicht. Wie aufhören?
Mit der Feier, genau. Also jetzt zum Beispiel, wenn du eine Hochzeit ausrichtest, dann planst du ja andere Mengen, weil die vielleicht um 16 Uhr losgeht und um im Idealfall am nächsten Morgen um 6 aufhört, als wenn du sagst, wir haben irgendwie ein kleines Firmenmeeting, wo du um 19 Uhr dich triffst und dann um 22 Uhr alle nach Hause gehen. Und daher, das sollte man berücksichtigen. Und von den Trinkmengen gilt es ja in dem Sinne auch in die Planung zu gehen, dass man das eben bei 3, 4, 5 Stunden anders kalkulieren sollte als bei 12, 14 Stunden Feierlichkeit.
Okay, bin ich bei dir. Also kann man ja auch, also bei so einer kurzen Geschichte, da muss man einen Wein haben, der sitzt und passt. Und bei so einer langen Geschichte, das kann man dann, also muss man dann, kann man Steigerungen und also die Qualität da hinten nimmt dann ab oder was,
wie meinst du? Nee, rein die Mengen. Also dass ich für 14 Stunden natürlich einen anderen Weinkonsum einplanen sollte als für 3 Stunden.
Ich finde, man braucht auch immer Reserven. Ja. Es darf auf jeden Fall nichts alle werden, finde ich. Das ist finde ich sehr wichtig.
Ganz wichtig. Also dann lieber, also ich würde immer empfehlen, vielleicht mit einem Weinhändler zusammenzuarbeiten.
Ja, nichts ist schlimmer, als wenn du irgendwie den ganzen Abend sensationelle Weine trinkst und dann muss früh um 3 einer zur Tankstelle toben. Und kommt damit was ganz Fiesem wieder, dann kannst du es auch lassen.
Finde ich auch.
Also so meine...
Oder dann lieber es wird nicht zu den etwas härteren Sachen gegriffen, also Portwein oder keine Ahnung. Der Whisky von Opa wird aufgemacht.
Ja, da kommt... genau, da wird in der Verzweiflung wird irgendeine 25.000 Euro teure Cognac-Flasche aufgemacht. Los, komm, die ziehen wir jetzt hinter. Oder wie heißen diese ganzen seltsamen Wodkas, Belvedere? Heißt das, gibt es Belvedere?
Ja, gibt es auch.
Diese völlige überteuerte Bums.
Wir hatten das witzigerweise in meinen ganz jungen Jahren, als ich noch in Stuttgart gelebt habe, da hatte eine liebe Freundin von mir, liebe Grüße an dieser Stelle, ein Ferienhaus oder die Eltern ein Ferienhaus in...
Ja, wie heißt denn die Freundin? Oder weißt du jetzt, wenn ihr hört, wer da gemeint
liebe
ist?
Liebe Maren, hallo, grüß dich. Oder wie sagt man, shut out oder so irgendwie, naja, wie auch immer. Die Eltern hatten ein Ferienhaus im Elsass und wir hatten das große Vergnügen, gelegentlich dorthin fahren zu dürfen, so als junge Gastronomen und dort wurden natürlich auch...
War das jetzt schlüpfrig oder?
Nee, gar nicht, überhaupt nicht, also ganz hoch seriös. Und wir waren eben auch eine kleinere Gruppe, haben dort gekocht, haben dort ein wundervolles Wochenende verbracht. Stuttgart ist ja auch nicht so weit vom Elsass. Nur es gab so gelegentlich die Situation, dass der Wein ausging. Und da haben wir uns dann, dafür schäme ich mich immer noch, an dem Spirituosenschrank des Vaters dann bedient. Maren war meistens schon schlafen gegangen und wir haben dann die Schnäpse leer gesoffen. Das war für uns
ihr
nicht...
Ihr habt Fannys Schnäpse geklaut.
Genau, ganz schlimm. Sollte man nicht. Also sollte man nicht. Daher gilt es, immer vorzusorgen und gilt es immer... zu planen und eben auch großzügig zu planen. Also mindestens, man spricht dort von einer Flasche pro Abend, pro Person, wenn manche mehr weniger trinken. Das ist eigentlich so eine
Roundabout. Da kommt man jetzt ja nicht weit. Also wenn der Abend lang ist, dann ist ja...
Bitte verallgemeiner nicht. Also
was lädst du für Leute
damit ein? Kommst du nicht weit. Also die Erfahrung hat gezeigt, dass also ein guter Schnitt ist eine Flasche. Je nachdem eben auch, wie lang der Abend dauert. Also sonst, wenn du einen kürzeren Abend...
Und was man am nächsten Tag auch vorhat,
ist eigentlich egal.
Ist ja auch noch mal,
das ist wirklich egal. Ich würde auch jetzt zum Beispiel dem widersprechen, was du vorhin gesagt hast, dass wenn man ein kurzes Meeting hat, dass man möglichst bei einer Sache bleiben sollte. Wenn man eine lange Folge oder eine Feierlichkeit hat, dass man möglichst viele... Ich würde es völlig konträr sehen. Also wenn ich jetzt ein kurzes Meeting habe, dann würde ich da persönlich lieber 2, 3, 4 Sachen, um das knackig und lebendig zu halten, präsentieren. Und wenn ich jetzt einen langen Tag oder eine lange Feier habe, würde ich gar nicht so viele verschiedene, weil es ist ermüdend, wenn dann irgendwie nach der 8. Stunde kommt noch jemand mit einem neuen Wein und muss sich nochmal auf was Neues einstellen. Da wäre ich dann eher bei der soliden Begleitung durch den Tag und das dann als Fundament, als Grundlage, als Farbton des Tages zu sehen.
Gut, Silvio. Also mir ging es eher bei diesem Business-Meeting, finde ich, also das, oder wenn du dann so ein Meeting hast, da steht ja, also entweder steht dann der Wein und du machst eine Verkostung draus, ja, aber ansonsten finde ich, ist es eher so ein, muss das ein unaufregender und unaufgeregter Begleiter sein. Aber das ist sicherlich auch, hängt wahnsinnig von dem Event ab und was man da für Leute hat. Also wir sind uns aber beide einig, man muss da Gedanken vorher dran verschwenden und man muss Reserven haben.
Genau, und aber auch nicht zu viele Gedanken. Also man sollte sich
nicht zu stressen. Und man darf, und das finde ich aber ganz wichtig, sich selbst und vor allem auch die anderen nicht überfordern. Mhm. Das ist mir auch schon ein paar Mal passiert, da waren wir eingeladen und dann, man will sich ja eigentlich mit den Leuten treffen, ja, und irgendwie mit den Leuten reden. Und ich will jetzt keinen dreistündigen Monolog über wo kommt der Wein her, warum und wieso und mit Zettel und vorbereitet und auswendig gelernt und Vortrag. Das will man jetzt eigentlich nicht. Also ich finde so 2 charmante Sätze, was ist das, was wir trinken? Und wenn dann so im Detail jemand nachfragt, okay, aber wenn dann so ganz große Vorträge gehalten werden, kann das sehr, sehr mühsam werden. Mhm. Also wenn ich das so aus meiner Erfahrung sagen darf. Aber wenn du natürlich zur Party erscheinst, Silvio, was machst du dann? Hältst du dann lange Vorträge?
Das ist ja für mich auch mühsam. Also es wäre ja für mich, denn es ist so wie, als würde ich dich zu meiner Party einladen und sagen, bring mal eine Kamera mit, mach mal ein paar Bilder. Das würde ja bei Fotografen, also das bist du ja in der dritten Ebene sozusagen, dann oft gemacht, dass der gute Freund eingeladen wird, damit er ein paar Bilder macht und man ein paar professionelle Fotos dann letztlich dabei hat. Und so ist es bei mir auch, wenn ich bei einer Party eingeladen werde. Im schlimmsten Fall greife ich zum Bier. Nicht, weil der Wein so schlecht ist, aber damit ich eben keinen Vortrag
über... Um ein Zeichen zu setzen.
Damit ich eben keinen Vortrag über Wein halten muss. Weil das ist dann manchmal nervig. Es ist anstrengend.
Na gut, dann hören wir jetzt auch mit dem Vortrag. Und dann ist jetzt Schluss mit Podcast.
Okay.
Wiederhören.
Ne, feiern wir oder trinken wir Wein? Oder? Also jetzt in dem Fall...
Jetzt?
Du wolltest ein Schlusswort finden.
Ich wollte nur den Gedanken zu Ende bringen oder weiterführen, den du...
Nee, gar nicht. Also von dem her würde ich da niemanden einladen, der was von Wein weiß, damit er was über Wein erzählt, sondern würde, wenn dann, es gibt ja eben auch Leute, die gerne darüber reden, auch bei Feierlichkeiten und sich da gerne in den Mittelpunkt dann arbeiten, was ich eigentlich nicht so gerne mache, dann soll er natürlich gerne darüber reden, aber das sollte nicht Grund der Einladung sein. Komm, wir laden mal Silvio an, dann kann wenigstens mal jemand was über Wein erzählen.
Ja, da haben wir was für die Pausen.
Genau, damit es nicht so langweilig wird.
Zum Überbrücken, falls mal irgendwie so eine Redepause entsteht und irgendwie allen
Fragen. Wie geht man denn mit Großflaschen um? Also Großflaschen ist ja ein tolles Thema, das hast du ja eben auch praktiziert, was du gesagt hast oder wie du berichtet hast. Aber wenn ich da jetzt so eine 3 oder 5 Liter Flasche habe, ist ja oftmals dieses große Problem, dass man eine viel zu große Flasche für ein viel zu kleines Glas hat.
Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Entweder du bist einfach ein sehr kräftiger Mensch, dann ist das alles...
Was aber am Schluss der Flasche ein Riesenproblem ist, wenn eben noch ein halber Liter drin ist, du hast eine 5-Liter-Flasche, also am Anfang bei einer Großflasche ist es ja gar nicht so kernproblematisch. Also da lässt es sich auch gut ausschenken, nee, auch bei einer großen Champagnerflasche. Halt. Du kannst dich auf die Schulter machen, kannst dann langsam ins Glas fließen lassen, aber bei diesen kleinen Gläsern ist es manchmal ein bisschen schwierig, aber wenn du dann noch irgendwie einen Liter, einen halben Liter oder sonstiges drin hast, dann schwappt das ja.
Beim planenden Trinken macht natürlich so eine Art Karaffe oder Dekanter vielleicht auch Sinn, dass man den Dekanter gemeinsam befüllt und dann ausschenkt.
Perfekter also Gedanke, wirkt für dich selbstverständlich, aber viele stehen vor der Problematik. Und wenn dann eben das weiße Hemd rot gesprenkelt ist, dann sind nicht alle so glücklich. Oder,
oder man macht so ein Party-Ding draus und besorgt einfach so, keine Ahnung, 20 lange Strohhalme und dann ist das so eine gemeinschaftsbildende Maßnahme. Dann stehen ist da alle an der
ein Mega-Gedanke,
an der Nebukadnezar-Flasche.
Aber letztlich hast du ja dann eben auch den Ansatz, dass du diese große Flasche ja in einen Eimer füllst und mit Früchten. Und dann brauchst du auch die Großflaschen nicht mehr. Das kannst du ja auch mit kleinen machen oder mit Tetrapacks.
Nee, es ging ja gar nicht um die Früchte. Es ging einfach nur um dieses
ich weiß, du wolltest witzig sein. Happening,
ja, so Nase an Nase dann aus der Rotweinflasche zu zutschen.
Ja.
Aber gut, das ist jetzt bei dir nicht auf Begeisterung gestoßen. Ich fand das eine charmante Idee. Ja, möglicherweise ist der Dekanter doch zivilisierter.
Und eine ganz tolle Einschenkhilfe. Also in dem Sinne nicht nur, dass es dem Wein nützt in dem Augenblick, weil die meisten Großflaschen werden ja viel, viel zu jung getrunken. Weine können da ja enorm reifen, was wir eben auch bei dem Fauree gemerkt haben, den du bei deiner Hochzeit ausgeschenkt hast. Die Eintelflasche davon habe ich parallel mal probiert. Ich glaube, es war ein 2013er Jahrgang. Aber diese 5-Liter-Flasche ist sowas von wahnsinnig stabil. Wir hatten die auch bei unserer letzten Familienfeier geöffnet, die jetzt, ich glaube, 2 Jahre her ist. Und so ein 10 Jahre alter Morio Muscat hat eine so elegante und tiefgreifende Reife erfahren und bekommen, dass ich da fast Gänsehaut bekommen habe und damit auch damals beim Bestellen dieser großen Flasche, ich meine, Morio Muscat ist nicht unbedingt die Rebsorte, die man sich 10 Jahre wegtut, die jetzt auch wirklich das innerliche Weinherz dann irgendwie grundlegend und bleibend erfreuen sollte, aber dieser war eben anders und das fand ich groß und außergewöhnlich. Wenn du jetzt aber einen Rotwein in einer Großflasche hast, der vielleicht irgendwie 10 Jahre alt ist, ist der natürlich noch richtig kernjung und braucht eine gewisse Entwicklung, braucht eine gewisse Oxidation und da kann die Karaffe helfen. Also Karaffe finde ich eben ganz, ganz wichtig, auch bei der Planung von Großflaschen, auch bei einer weißen Großflasche oder selbst wenn du ein Rosé aus einer Großflasche nimmst, schwierig wird es natürlich beim Champagner, weil denen eine Karaffe zu füllen ist schwierig. Da muss man dann über den schweren Weg des Einschenkens.
Ja, da braucht man einen Helfer. Hm. Ja, nicht nur trinkende Helfer, sondern auch helfende Helfer. Aber das kann man ja planen. Ja,
da funktioniert die Idee mit dem Strohhalm dann auch wieder bestellen. Nicht, die du ja so glorreich hattest. Hast du mal Champagner
mit Strohhalm? Das geht schon, muss man halt wahnsinnig schnell trinken.
Nee, das geht nicht. Champagner mit Strohhalm? Gab's doch mal, ne, von Pommery, dass die so kleine Flaschen für die Models und dazu Strohhalm dran geklebt haben, fand ich gar nicht so. So
also wegen des Lippenstiftes, genau, quasi. Genau. Das. Ja. Nee, wir haben mal, ich habe mal an einem Trinkspiel teilgenommen und wir haben Bierflaschen, also Bier mit Strohhalm getrunken und dann, wenn man den Strohhalm reinsteckt, fängt dann natürlich sofort an zu schäumen und du musst so schnell trinken, dass das nicht überläuft. Das ist ein, wie alle Trinkspiele,
von sehr viel Sinn geprägt.
Führt zum sicheren Verlust der Muttersprache und macht eigentlich, ich hoffe, dass mein Sohn das nicht hört, weil der kommt ja nur langsam in ein Alter, der ist erst jetzt 8, aber ich möchte da kein Vorbild sein, also kein solches zumindest.
Ich glaube, es lässt sich nicht vermeiden, also dass du Vorbild bist und dass du auch in dem Bereich in gewisser Weise Vorbild und vorprägend bist. Aber was du ja eben, dadurch, dass du qualitativ schon sehr engagiert bist, durchaus bist und
ja,
dann schämen könntest und dürftest. Und finde es auch wichtig, dass auch Trinkgewohnheiten zu Hause gepflegt werden und den Kindern vermittelt werden. Es gibt ja.
Ich bin auch super stolz. Also Tristan kann safe das Rotwein, das Weißweinglas auseinanderhalten. Ich finde alles. Ist auf einem guten Weg.
Ist ja eine Frühprägung, was die oft dann irgendwo auch vernachlässigt wird. Und die, finde ich gut und wichtig.
Ich finde es ein schönes Schlusswort. Es ist der Bogen gespannt worden. Herrlich.
Herrlich. In diesem Sinne, feiert schön.
Weiter trinken.
Grüße bitte ganz, ganz lieb und auf ganz bald einmal.